Wir sind Schokurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Laura Klesper. Hallo und herzlich willkommen zum Schuhkurier-Podcast. Und heute begrüße ich zusammen mit meinem Kollegen Tobias Kurz den Orthopädie-Schuhtechniker Leis Krivat aus Kiel, der mit seinen 24 Jahren jetzt in die Geschäftsführung eingetreten ist und heute mit uns darüber spricht, wie es ist, in dem Alter schon Verantwortung zu haben, was man in seinem Beruf in der Ausbildung vielleicht verbessern könnte und wie er sich die Zukunft des 3D-Drucks so vorstellt.
Hallo, grüß dich, Herr Krivat.
Hallo, schönen guten Tag auch an die Zuhörer. Freut mich, dass ihr alle heute eingeschaltet habt und ich freue mich auf die Zeit mit euch.
Hallo, auch von mir.
Ja, wir wissen ja, Sie sind ja seit vielen Jahren in der Orthopädie-Schuhtechnik-Branche mit dabei, auch da kein Unbekannter. Das Unternehmen Krivat ist bundesweit auch aktiv und trotzdem vielleicht eine kleine Vorstellung Ihres Unternehmens zum Start. Ja, das wäre super.
Ja, wenn man unser Unternehmen, sage ich jetzt mal, von Anfang an erklären möchte, dann muss man eigentlich 1987 starten. Da hat mein Vater, Michael Krivat, hat hier bei uns in Kiel einen kleinen Laden eröffnet, der sich spezialisiert hat eigentlich auf Laufanalysen und also den Weg raus, sage ich jetzt mal, nur aus der klassischen Orthopädie, sondern hin halt wirklich zu Sportanalysen. Das kam nicht von ungefähr. Mein Vater war damals auch Marathonläufer und hat sich sehr stark dem Laufen hingezogen gefühlt. Und somit gab es da immer diese Verbindung. So, und er wollte auch immer, wie gesagt, ein bisschen mehr machen. Und so hat er sich halt einfach entschieden, was damals ja, er sagt immer, heutzutage wird man sagen, es war ein Startup. Und damals gab es den Begriff aber natürlich noch nicht. Und er hat somit gestartet mit dieser Philosophie, ich möchte wirklich Richtung Laufen gucken. So, und so startete das bei uns hier in Kiel und ging dann eigentlich so weiter, dass wir dann 1992 ging das dann so, dass wir oder mein Vater das Schuhhaus in Preetz, was meine Oma und Opa geführt haben, das hat er damals dahin zugenommen. Heißt also, man hört schon so ein bisschen raus, wir haben auch familiär ist da ein bisschen was dahinter, dass wir auch schon immer was mit Schuhen zu tun hatten.
Immer auch was mit dem Fuß dann auch direkt zu tun gehabt.
Ja, genau. Also mein Opa hat im Grunde auch das Gleiche gelernt wie ich, Orthopädie-Schuh-Technikmeister, ist auch in Hannover gewesen zur Meisterschule. Also wir sind alle in Hannover in den gleichen Räumlichkeiten gewesen, wie es immer war. Also auch eine kleine Familientradition. Und so hatten wir immer damit was zu tun. Und auch mein Uropa hatte damals schon damit was mit zu tun, wo es das Handwerk ja noch gar nicht so richtig gab. Aber auch da im Weltkrieg hat er da dann die Leute versorgt und hat sich immer auf die Füße konzentriert. So war halt wirklich dieser Bereich der Füße wirklich ein hauptsächliches Thema von uns. Und so hat sich das in Kiel immer weiterentwickelt. Kiel und Preetz dann ist eine weitere Filiale in Kiel dazugekommen. Und so ging das Stück für Stück. Der Fokus blieb aber immer auf die Sportversorgung. So. Und natürlich halt auch die klassischen Sanitätsaktivitäten, was, glaube ich, jeder Zuhörer ja auch soweit kennt. Aber halt wirklich, wir wollten halt besonders was auf dem Sport behalten. Und so ging das dann alles weiter. Mein Onkel kam hinzu. Ich bin dann irgendwann geboren worden und war dann auch immer irgendwie dabei. Und das war eigentlich auch super, super schön. Also ich wurde mitgenommen in die Versorgung von meinem Vater, ohne dass ich jetzt gezwungen wurde, sondern halt ich durfte einfach dabei sein.
Das heißt, Sie waren in der Werkstatt dann mit dabei oder wie oder bei Veranstaltungen auch?
Also ganz unterschiedlich. Eigentlich meistens hat mein Vater mich so wirklich bei den ganzen Abläufen auch so mitgenommen. Also jetzt auch bei einer Versorgung, also schon das Patientengespräch, dann halt das Werkstattarbeiten, dann aber auch auf Veranstaltungen oder halt irgendwelche Firmen feiern und also da war immer wo jetzt irgendwo was los war, da durfte ich mitkommen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so das Entscheidende. Ich wurde halt nie gezwungen, sondern ich durfte halt immer dabei sein. So, und so bin ich dann halt auch 2016 so richtig gestartet bei uns im Betrieb. Ja, und mittlerweile haben wir uns im Kieler Raum soweit gut, sehr gut etabliert und gehen immer mehr natürlich von außen auch. Wir sind in Hamburg zweimal vertreten, auch schon seit mehreren Jahren. Das ist ja auch schon seit fast 15, 16 Jahren da. Ja, das ist natürlich alles super spannend und wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln und jetzt gerade auch mit der nächsten Generation. Und ich bin sehr gespannt, was in Zukunft noch alles kommt.
Sie nennen das Stichwort. Jetzt sind Sie natürlich mit der Sportlerversorgung. Das ist sicher eine Besonderheit oder ein Aushängeschild bei Ihnen im Unternehmen. Ich denke aber auch, und darüber wollen wir uns ja auch ein bisschen ausführlicher heute unterhalten, dass Sie jetzt mit, ich glaube, 24 Jahren, also so alt wie mein Sohn, jetzt da auch schon in der Geschäftsführung, Geschäftsleitung verantwortlich mit dabei sind.
Richtig.
Das ist ja doch, finde ich, außergewöhnlich, weil es gibt ja durchaus in der Sanitätshausbranche oder bei den Orthopädie-Schuhtechnikern auch Junioren, die bis, weiß nicht, bis Mitte 40 sozusagen in der Wartestellung sitzen, bis sie endlich ans Ruder kommen. Das läuft ja bei ihnen dann komplett anders.
Ja, also das ist natürlich was Besonderes. Kommt natürlich vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich immer ja so ein bisschen dabei war und auch wollte. Also ich kenne den Betrieb halt wahrlich schon weiter als 2016 und habe auch damals immer in den Sommerferien hatte ich halt Lust, habe ich mal 4 Wochen im Laden gearbeitet oder dann noch 4 Wochen in der Werkstatt. Ich habe es einfach mal ausprobiert und halt auch für mich selber geguckt, was ist der Bereich, der mir am meisten Spaß macht. Und und dann ist das immer so weitergegangen und jetzt bin ich halt in dieser Führungsposition, die mir unglaublich viel Spaß macht, die viele Aufgaben, wo viele Aufgaben hinterstecken, aber die halt auch immer wieder herausfordernd sind und meinen Alltag immer glücklich machen.
Jetzt sind Sie im Betrieb, ich denke mal einige Mitarbeiter, die kennen Sie schon als Säugling.
Ja.
Und auf einmal sind Sie, nicht auf einmal, aber nach 24 Jahren sind Sie deren Vorgesetzter.
Ja.
Kommt da alle mit ganz einfach klar oder muss man da doch noch mal ein bisschen mehr erklären oder wie sind Sie da eingeführt worden? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist natürlich ein sensibles Thema. Einfach, man muss das ganz klar sagen. Wir haben hier, was Sie schon meinten, wir haben hier Mitarbeiter, die sind jetzt seit 25 Jahren da und die hatten mich halt als Säugling auf dem Arm. So. Und das ist natürlich schwierig jetzt, wenn man jetzt an der Position ist, wo man sagt, hier, du sollst das und das dann halt machen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach dabei, dass ich halt in dieser Firma von unten halt wirklich angefangen habe. Also das heißt von unten, ich habe halt immer erstmal den Hof gefegt und ich habe immer erstmal die Mülleimer sauber gemacht. Ich habe versucht halt wirklich mich ranzuarbeiten an diese Position. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man halt da diesen Respekt sich erarbeitet hat. So, es war halt nicht so, dass ich in das Unternehmen gekommen bin und ich war halt diese Führungsposition mit 24, sondern ich habe halt jede Stufe, die man in dieser Leiter gehen muss, habe ich halt erlebt und sollte ich auch so machen. Ich fand das auch richtig so und gut so. Und das ist halt, dann erlebt man halt Rückschläge, dann erlebt man halt mal Probleme, dann hat man auch mal vielleicht mal Situationen mit den Mitarbeitern, wo das dann halt ein bisschen schwierig ist. Und wenn man sich da halt ordentlich verhält, sage ich jetzt mal, und immer noch auf dem Level bleibt, wo man ist, auch wenn man weiß, dass man irgendwo höher mal kommen wird, aber man immer sich bewusst ist, ich bin gerade auf diesem Level und ich habe diese, ich kann diese Sachen machen, aber halt auch nicht mehr. Dann erarbeitet man sich diesen Respekt. Und ich glaube, das hat bisher ganz gut geklappt. Wie gesagt, mit den Mitarbeitern. Ich bin super, super happy, dass ich sagen kann, ich habe mit eigentlich jedem ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut.
Sie haben gerade von Rückschlägen gesprochen. Gibt es da ein Beispiel oder ist Ihnen da irgendein Erlebnis prägend in Erinnerung? Gibt es da irgendwas?
Also wie gesagt, ich habe die Ausbildung gemacht und hier als Orthopädie-Schuhmacher und das ist natürlich ganz klar, in der Ausbildung passieren halt einfach auch mal schwierige Sachen, in dem Sinne, dass halt auch mal was kaputt geht. So ein orthopädischer Maßschuh, wenn der dann in die Maschine fliegt, ich glaube jeder, der das auch gelernt hat, der weiß, wie das ist. Und dann ist es halt auch einfach eine Situation, wo es nicht sein darf, hier, das ist der Sohn vom Chef, der wird jetzt halt nicht so behandelt wie jeder andere. Sondern halt, dann muss man halt wirklich auch diese schwierigen Situationen, dass du halt dann das nacharbeiten musst, dass du da dann halt wieder auf den Level kommen musst, wie halt dieser Schaden entstanden ist und so weiter. Man muss halt da ganz normal behandelt werden. So, und ich glaube, das ist das, was hier in der Firma auch sehr, sehr gut funktioniert, was mein Glück ist. Und das sind einfach natürlich schwierige Situationen, die jeder Auszubildende kennt. Und was halt hier ganz, ganz wichtig ist, dass ich die auch durchlebe.
Wäre es dann nicht vielleicht, Laura?
Wurden Sie denn da vielleicht dann härter angepackt, weil Sie gerade der Sohn des Chefes sind? Oder wie hat sich das gestaltet? Und wie gestaltet sich jetzt generell die Dynamik zwischen Ihnen? Weil Sie sind ja mit Ihrem Bruder, Ihrem Vater und Ihrem Onkel in einer Führungsposition. Kracht es da manchmal?
Also genau, wurde ich damals härter rangenommen? Ich wurde auf jeden Fall zielstrebiger rangenommen, würde ich sagen halt. Also mein Vater hatte schon immer ein ziemliches Auge da auf mich, muss man ganz klar sagen. Auch fordernd natürlich, aber halt auch hilfsbereit. Also er hat mir viel gezeigt und klar haben wir auch mal am Wochenende was gemacht. Ich glaube, da kommt man halt nicht drum herum und das ist auch vollkommen okay so. Ich habe viel von meinem Opa gelernt, auch da halt wirklich die herkömmliche Variante von unserem Handwerk habe ich da ganz klassisch gelernt und deswegen war das für mich eigentlich ein großes Glück, was mich auch in die Zukunft jetzt halt weiterbringt, wo wir bestimmt später auch nochmal zukommen. Und kracht es mal? Ja, definitiv. Ich glaube, jeder, der das im Familienunternehmen arbeitet und das sagt, das kracht nicht, ich glaube, der lügt. Irgendwas passiert immer mal. Was er aber auch ziemlich, ziemlich richtig ist und was ja auch gut ist. So, wir können halt, wir leben sehr harmonisch. Ich bin da super, super glücklich drüber. Aber ich glaube, wenn wir uns halt nicht gegenseitig auch mal halt die Meinung sagen, dann kommen wir als Firma auch nicht weiter. Und unser großes Glück ist, dass wir das super gut trennen können. Also es klappt wirklich, wirklich gut. Also ein Beispiel halt von unserem Alltag, sage ich jetzt mal, wir haben mittwochs, haben wir immer unseren kurzen Tag und da arbeiten wir den ganzen Tag zusammen und mittwochs treffen wir uns immer zu Hause als Familie und essen zum Mittag. So, das ist der Tag, wo wir uns dann mal treffen. Und das ist manchmal schwierig, wenn du halt vorher ein sehr, interessantes Gespräch geführt hast, würde ich sagen, also ein sehr bewegendes Gespräch geführt hast und dann kommst du nach Hause und bist dann halt natürlich irgendwie halt wieder auch die Familie. Und aber das klappt sehr, sehr gut. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass das so funktioniert, dass wir auf alle Parteien das sehr gut trennen können und wir als Familie einfach super harmonieren und dann am Ende auch als Geschäftspartner harmonieren. Ja.
Die Option, in einem anderen Betrieb die Ausbildung zu machen, die haben Sie nicht wahrgenommen oder hat die sich gar nicht gestellt oder haben Sie darüber nachgedacht?
Definitiv. Ich hatte ein bisschen ein anderes Konzept, sage ich jetzt mal. Das ist immer so, immer wenn ich mit Kollegen spreche, alle sagen, du hast die Ausbildung bei deiner Familie gemacht. Das ist das leichte Nest, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte denke, so
vielleicht eher das schwierige Nest sogar. Also es muss gar nicht leichter sein. Aber vielleicht, um nochmal einen anderen Impuls oder eine andere Herangehensweise kennenzulernen, genau. Wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht in einem anderen Betrieb.
Genau, das ist ganz, ganz extrem wichtig. Aber meine Idee hinter meiner Ausbildung war vor allem halt auch natürlich die Ausbildung hier zu machen, dass unser Handwerk, was ja in jedem Betrieb ist ein bisschen anders, was Sie auch eben meinten, aber unser Handwerk wollte ich halt von der herkömmlichen Variante lernen, in der Ausbildung, hatte aber auch die Möglichkeit, und das ist natürlich ein Vorteil auch von uns, dass wir über ein Netzwerk verfügen, wo ich in jedem Betrieb auch mal woanders reingucken konnte. Und das ist eigentlich das Gute. Ich habe mehrere Praktikas gemacht in anderen Betrieben und habe halt in meiner Ausbildung, ich glaube, halt irgendwie 12 Betriebe gesehen innerhalb von einer Woche, die halt, die dann halt von der Firmenseite, also von unserer Seite aus, natürlich mir ermöglicht wurden, dann halt auch mal eine Woche in München, Köln, Berlin, Cottbus und so weiter halt zu sein. Und das hat mir extrem viel gebracht. So, und deswegen, aber es wäre ja nie möglich gewesen, wenn ich in einem anderen Betrieb meine Ausbildung gemacht hätte, dann wäre ich immer da gewesen.
Dann, ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja. Genau, dann lernt man die Strukturen und das ist ja auch super so, ist ja auch, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich wusste halt, wenn ich zu Hause die Ausbildung mache, dann habe ich die Möglichkeit, 10, 15 Betriebe zu lernen und da halt die Eindrücke zu gewinnen. Und das war halt der große Vorteil davon. Und deswegen habe ich mich für dieses Konzept entschieden, was halt wir sozusagen bei Ausbildungsvertrag, Abschluss, was wir dann noch als Konzept halt so festgehalten haben.
Jetzt haben Sie ja das klassische Handwerk auch gelernt, an der Meisterschule dann auch. Gibt es irgendeinen Punkt, den Sie in der Ausbildung vermissen oder den Sie ergänzen würden aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung jetzt?
Auch da ist halt der Austausch mit Vater, meinem Onkel oder halt auch mit meinem Opa, finde ich immer ganz entscheidend. Und ganz gravierend finde ich halt immer noch, dass halt das, was ich jetzt in meiner Ausbildung gelernt habe und in meiner Meisterschule, dass das mein Opa halt auch so gemacht hat. Und dazwischen liegen halt 40, 50 Jahre. Und das ist für mich halt eine Sache, die ganz, ganz schwierig ist. Ganz, ganz schwierig, weil man daran sieht, dass wenn man aus der Ausbildung kommt, man immer noch das Gleiche lernt wie halt damals. So. Und das Handwerk hat sich entwickelt. Und jetzt nicht gerade erst die letzten Jahre, sondern halt auch wirklich allgemein. Und man macht einfach keine Kork-Ledereinlage mehr, wenn man wirtschaftlich eine Firma führen möchte oder halt in einen Betrieb einsteigen möchte. Mein Opa hat das gemacht, ich habe es am Ende jetzt auch gemacht. Und das ist halt, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und deswegen würde ich definitiv halt moderne Einlagentechniken einfügen, dann aber halt auch Orthesentechnik, ganz stark auch Richtung 3D-Druck gehen. Man muss ja halt nicht tausende Drucker in der Berufsschule haben, aber halt allein das Prinzip zu verstehen. Auch mal, ich hatte zum Beispiel einen Informatikunterricht in meiner Berufsschulklasse und das war auch gut so, aber wir hätten da auch gut mit so Software ein bisschen mehr arbeiten können. Wir hätten da zumindest eine Einführung kriegen können. Und stattdessen habe ich halt Flyer gemacht, was ja auch gut ist, es ist alles gut, aber halt wir hätten den Informatikunterricht vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung 3D-Druck zum Beispiel bringen können. Das ist meine persönliche Meinung, da gibt es ja auch andere, aber halt wenn man sich, sage ich mal, die Zukunft anguckt, dann vermute ich, dass das stark in diese Richtung gehen wird und man sich eher mit der 3D-Drucktechnologie beschäftigt als mit der Kork-Ledereinlage.
Jetzt sind wir ja auch schon quasi direkt in die Zukunft reingerutscht. Sie haben den 3D-Druck, geht schnell, ja, ist auch gut. Ja. Sie haben jetzt den 3D-Druck auch schon angesprochen, der ist ja allgegenwärtig. Jetzt auch erst in Köln auf der Messe da, gefühlt an jedem zweiten, dritten Stand ging es um das Thema 3D-Druck. Boah, wie, ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, aber wie schätzen Sie das ganze Thema aktuell ein? Wird das noch unterschätzt? Wird es zum Teil zu heiß gekocht, die Möglichkeiten, die man hat? Wie sehen Sie es als Praktiker?
Wir machen ja das mit dem 3D-Druck seit 2017, habe ich mir meinen ersten 3D-Drucker gekauft, privat, habe viel mit dem rumgebastelt und auseinandergebaut und kleine Leisten gedruckt, kleine Füße gedruckt und einfach so ein bisschen probiert. Und um genauer ins Thema einzusteigen und zu entscheiden, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, muss man einfach ein bisschen mehr die Bandbreite sehen, welche Techniken stecken eigentlich dahinter. So, und da gibt es zum Beispiel diese Filamentdrucker, die jetzt auf der Messe in Köln sehr stark angepriesen wurden. Und diese Filamentdrucker, die sind, sage ich mal, sehr greifbar, weil sie Drucker sind, die man theoretisch auch für 200 € bei Amazon bestellen könnte. So, und dann kauft man sich das Material, das kostet so 25 bis 35 €, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Heißt also, so wie ich damals gestartet bin, so könnte jeder jetzt anfangen und 3D drucken. So, und dann gibt es dann noch weitere Techniken, vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen, so Resine, Flüssigkeiten, die mit UV-Strahlen aushärten, oder Sinter mit Pulver, auch mit UV-Strahlen. Und ich glaube, die Zukunft wird sein, aus jedem Bereich seine Vorteile zu ziehen. So, und jede Sache hat seine Vor- und Nachteile und das muss man sich angucken und dann entscheiden halt, was ist die richtige Technik. Wenn man jetzt, was in Köln so war, nur Filamentdruck macht, dann ist es mit Sicherheit nicht das, wie man komplett halt das Sanitätshaus effektiv gestalten kann. Ich kann ja einen kleinen Einblick geben. Wir haben jetzt gerade die beiden Techniken. Die sind die Resine und halt FDM und legen uns jetzt halt noch den Pulverdruck an. Und jetzt bei dem Filamentdruck, da kann man zum Beispiel hervorragend Probeschuhe drucken. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, das da zu machen. Das könnte man nicht bei dem Resin machen. Das würde nicht funktionieren. Bei dem Resin kann man hervorragend Orthesen drucken oder halt 10 Ersatzstücke drucken wir oder auch irgendwelche weiteren Muster, das geht super. Und halt vielleicht eine Einlagentechnik kann man mehr halt Richtung dem Pulver gehen. So. Und das geht halt nicht bei dem Resin und so weiter und so fort. Heißt also, wir können halt durch die 3D-Technik, können wir fast alle Bereiche der Orthopädie schon damit besetzen. Aber wenn man sich nur auf den Filamentdruck spezialisiert, dann wird man innerhalb der nächsten Jahre auf jeden Fall Probleme kriegen, da immer noch weiterzumachen. Weil ich glaube halt, wie gesagt, die Themen Resin und Sinter und Pulver sind halt Bereiche, die sehr komplex sind und schwierig sind, die auch finanziell teurer sind. Aber da ist noch mehr Luft nach oben und mehr Entwicklung noch möglich als beim Filamentdrucker. Filamentdrucker wird wahrscheinlich jetzt die Entwicklung nicht so stark sich weiter bewegen, wie wir es jetzt schon kennen. Und deswegen schätze ich, sich nur darauf zu spezialisieren, würde den Horizont zu klein halten.
Das heißt, es ist aber ein großes Investitionsvolumen ja auch notwendig. Kommen Sie da an Ihre Grenzen irgendwann oder können kleinere Orthopädie-Schuh-Techniker-Unternehmen, kommen die da schnell an Ihre Grenzen?
Das ist natürlich die große Frage. Lohnt sich diese Investition? Also das ist auch eine gute Frage. Wir haben uns dafür entschieden, ja, es lohnt sich, weil wir halt auch wirklich ein Konzept dahinter haben, wie wir es gestalten wollen und weil wir natürlich auch Personen haben, die sich darum kümmern. So, und wenn jetzt ein, was ich vorhin meinte, zum Beispiel ein Mann-Betrieb aktiv ist und sich sagt, ich möchte jetzt 3D drucken, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Weil man einfach sehr, sehr viel sich damit beschäftigen muss und auch sehr, sehr viele Rückschläge einstecken muss, bis man wirklich da am richtigen Produkt am Ende raus ist. Und es ist einfach wichtig, dass es dafür einen Verantwortlichen gibt für diese Abteilung, sage ich jetzt mal, und der sich auch wirklich darum kümmert und das sozusagen dann umsetzt. Weil ich kenne es sehr, sehr oft auch von Kollegen, wir tauschen uns sehr viel aus und die kaufen sich dann einen Drucker, weil sie vielleicht einen Vortrag von mir gehört haben und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt den Drucker, dann testen sie das, dann verstopft die Düse und dann steht er da rum.
So. Mit dem Kauf des Druckers ist es ja nicht getan. Da geht es ja dann eigentlich erst so richtig los mit dem zeitlichen Engagement, mit dem Engagement in Weiterbildung in diesem Bereich, dass man da eigene Mitarbeiter auch dafür braucht.
Genau, das ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist das da halt wirklich so eine Sache, wo das schwierig ist, einfach. Und deswegen sehe ich eher die Zukunft. Es gibt Unternehmen, die sich so stark daran positioniert haben, dass sie auch eine Dienstleistung für andere Unternehmen darstellen. So, dahin positionieren wir uns jetzt auch. Da haben wir ja zum Beispiel auch unsere Einlagen-Tochterfirma Motion Support, wo wir jetzt auch an andere Betriebe dann die Einlagen von uns halt vertreiben im B2B-Business. Und das können wir uns auch für die Zukunft im 3D-Bereich vorstellen. Wir haben hier eine Druckerfarm, nennt man das ja, also englischer Begriff, viele Drucker haben wir hier stehen, und positionieren uns in der Branche so, dass wir da ein Experte sind in dem Bereich und so, dass halt dann wirklich auch so ein Ein-Mann-Betrieb dann halt sich die Daten zuschicken könnte zu uns und wir da dann halt für die drucken können, weil wir die Drucker haben, weil wir die Materialien haben, weil wir das Know-how haben. So, und ich glaube, das kann halt die Zukunft sein, dass wir für andere Betriebe auch da sind und bei uns dann sozusagen das drucken können. So, und ich glaube, Entschuldigung, eine Sache noch. Ich glaube halt, dass unser Vorteil wird sein, dass für andere Sanitätshäuser, dass wir kein Dienstleister sind, wie es auch einige gibt, die nur 3D drucken, sondern wir sind ein Sanitätshaus. Ich bin Orthopädie-Schuh-Technikmeister, ich habe das herkömmliche Handwerk gelernt und kann sozusagen auch die orthopädischen Aspekte in das Produkt eingeben und da auch in dem Sinne beraten. Deswegen ist die Positionierung Richtung 3D-Druck, glaube ich, für uns sinnvoll und für die B2B-Kollegen auch sinnvoll, weil wir die einfach weiterhelfen können. Ja.
Aber läuft das dann nicht irgendwie Gefahr, zu einer Art Industrialisierung des Handwerks zu verkommen, dass am Ende dann ein paar große Player mit einer Farm oder mehreren Farmen von 3D-Druckern das gesamte Know-how haben und der Rest eigentlich nur noch Aufträge schickt? Und es eigentlich zu einer Monopolisierung kommt?
Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ich glaube, das Entscheidende in der Branche wird immer sein, dass der den Patienten gesehen hat, dass der da sein Know-how reinbringt. Das ist das, glaube ich, das Entscheidende. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass man da den Kontakt auch zu pflegt, beziehungsweise dass halt das Sanitätshaus es selber modelliert. So, dass man halt wirklich die Orthese, den Leisten, die Einlage, dass die modelliert wird von dem Sanitätshaus, die das betreiben und da dann sozusagen das gesamte Know-how reinfließt. Weil ich kenne es auch nur zu gut, wenn hier ein Kollege von uns einen Patienten hat und der sämtliche Informationen aufsammelt. Es ist für mich schwierig, das zu modellieren, weil ich den Patienten nicht richtig gesehen habe. So, deswegen ist auch hier bei uns immer unser Credo, der wirklich ein 3D-Produkt am Ende bekommen soll, der beraten hat, der modelliert, um wirklich alles einfließen zu lassen. Und das ist auch das Entscheidende, was halt zum Beispiel in der gesamten Branche möglich wäre. Man muss halt wirklich der beraten hat, modelliert. Und wir könnten im Grunde Abhilfe schaffen, dass wir halt dann die Sachen dann drucken könnten, Und dann sozusagen halt die Investition für das Sanitätshaus dann im Grunde freischaufeln könnten und wir dann halt für die als Dienstleister da sind. Wie gesagt, das ist das, wo wir irgendwann mal hinwollen. Und das ist jetzt dann noch nicht so. Wir bereiten sozusagen das alles noch vor, lernen jeden Tag noch dazu. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich in dieser Branche zu positionieren und da dann halt da zu sein.
Das bedeutet ja dann im besten Fall, dass es in Zukunft dann noch einen weiteren Beruf geben wird, und zwar den des 3D-Modulateurs, oder?
Ja, das ist natürlich auch sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, ob ich das erleben werde oder ob das dann nach meiner Zeit passiert. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, mir macht Sorgen immer noch das Thema, dass ich das Gleiche gelernt habe wie mein Opa. Und das ist jetzt, wie gesagt, 50 Jahre her, ich weiß es nicht ganz genau, 60 Jahre vielleicht auch. Und ja, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber irgendwann wird's halt vielleicht passieren. Ich bin sehr gespannt, wie das kommen wird. Aber wenn das so kommt, würde ich es auf jeden Fall unterstützen.
Jetzt muss ich einfach nochmal nachfragen. Sie sind jetzt auch in der Geschäftsleitung dieses von Motion Support auch mit dabei, dieses Unternehmens, oder beschränkt sich das zunächst auf privat, auf die Sanitätshäuser?
Also Motion Support gehört sozusagen ja auch dazu, ist das Tochterunternehmen. Wir sind da gleich in der Geschäftsleitung ebenfalls beteiligt. Geschäftsführer, muss man ja auch immer ganz klar sagen, ist immer noch mein Vater und mein Onkel. Und wir sind sozusagen in dieser Unterposition, ich bin jetzt Prokurist, sodass man da auch wirklich was entscheiden kann und unterschreiben kann und so weiter. Aber auch Motion Support. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben halt hier, wo ich auch gerade bin, im Königsweg in Kiel bei uns, haben wir unseren Hauptsitz. Und da sozusagen eine Etage tiefer ist dann Motion Support. Und wir sind immer im Austausch und das ist jetzt wirklich sehr, sehr eng getaktet alles. Und deswegen ist das sozusagen eigentlich eins, ja.
Jetzt gibt es ja, oder Sie hatten es ja anfangs schon erwähnt, die große Verbindung auch zu den Sportlern. Sie sind ja auch in der Sportlerversorgung oder Profisportlerversorgung, besser gesagt, aktiv beim THW Kiel und bei Holstein Kiel, bei den Fußballern. Was bringt dieses Engagement jetzt zum Beispiel auch für die normalen Versorgung? Was kann man da vielleicht noch draus lernen? Oder warum engagieren Sie sich in dem Bereich, abgesehen vielleicht auch vom persönlichen Interesse und vom Spaß am Sport?
Also man kann das eigentlich ganz gut vergleichen mit dem Motorsport und mit der Formel 1 zum Beispiel. Da gibt es Unternehmen wie zum Beispiel, ja, nehmen wir es Mercedes. Mercedes fährt auch in der Formel 1, weil sie halt für die Automobil der normalen Autos halt lernen wollen. Heißt also, das ist sozusagen der Stresstest, die Formel 1. Und dann wollen sie diese Informationen mitziehen für halt die normalen Autos, sag ich mal. Und dieses Konzept ist eigentlich ähnlich auch bei uns. Ein Profisportler verwendet im besten Falle unsere Einlagen 3-4 Mal am Tag. Sagen wir mal, 3 Trainings haben die teilweise. Und da haben die Einlagen einen Stresstest. Das muss man ganz klar sagen. Schweiß, starke Belegung, zum Beispiel beim Handball oder Fußball. Und von diesen Informationen konnten wir halt früher ganz, ganz stark lernen und die dann halt auch für die Einlagenentwicklung immer weiter mit einfügen lassen. Deswegen sind wir halt auch immer sehr stark im Kontakt mit Holstein Kiel, THW oder halt auch regionale Vereine. TSV Altenholz spielt dritte Liga Handball in Kiel. Da sind wir alles im engen Kontakt, sodass wir halt am Ende auch wirklich die Produkte für, sag ich mal, einen Hobbysportler genauso gut machen wie für den Profisportler. Weil unser Credo, sag ich mal, ist halt so, egal ob du Profi bist, egal ob du Hobbysportler bist, egal ob du 60 bist und sagst, du fängst jetzt an zu laufen, jeder wird halt hier gleich behandelt und jeder kriegt das gleiche Produkt am Ende. Und da konnten wir halt, wie gesagt, aus der Vergangenheit lernen und das in die Zukunft jetzt etablieren.
Jetzt haben wir über einen Bereich noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja auch noch ein Online-Sanitätshaus unter dem Namen medizinshop.de. Wie entwickelt sich das?
Ja, also der Medizinshop ist eigentlich fast schon eine witzige Geschichte. Wir haben schon sehr, sehr früh damit angefangen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie ich als ganz kleiner Junge das erste Mal im Internet so unterwegs war und wir schon da eine Seite hatten, Medizinshop, die war ganz, ganz verpixelt und das war total witzig, dass man überhaupt da unterwegs konnte und ich mir sozusagen im Internet unsere Produkte angucken konnte. Heißt also, die Idee gibt es schon, ich glaube, die wurde 2005 ins Leben gesetzt. So, und also schon weit bevor.
Ja, auch super früh, also sehr.
Ja, ja. Extrem früh, genau. Also es hat, da war natürlich vor meiner Zeit, weit vor meiner Zeit. Das hat mein Vater besonders mit unserem weiteren Geschäftsleiter, Herrn Paulmann, ins Leben geführt. Und da war die Idee eigentlich, wie es heute auch ist, dass man online, sage ich jetzt mal, Produkte vertreibt, die man sozusagen rezeptfrei erwerben kann. So. Und da muss man aber auch wirklich sagen, dann haben wir diesen Fokus einfach ein bisschen weiter, ja, ein bisschen verloren, sage ich jetzt mal, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns halt viel mehr auf unser Sanitätshaus konzentriert. Und somit gibt es diesen Medizinstand gibt es immer noch und der läuft mit, sage ich mal, aber er ist weit nicht unser Fokus. Und das ist auch für uns vollkommen in Ordnung so, weil wir uns gerade auch für die Zukunft ganz speziell auf die besondere Beratung, sage ich mal, spezialisieren wollen. So, also ich glaube, es gibt große Player, wo dieser Online-Shop auch definitiv funktioniert und das auch für uns vollkommen okay ist. Unser Fokus wird sein, halt wirklich, der Kunde kommt zu uns in den Laden und er bekommt das, was der Computer nicht geben kann, einfach eine menschliche Beratung, wo man ganz speziell auf halt die Probleme des Patienten eingehen kann und man wirklich face-to-face arbeiten kann. So. Und das ist unser Credo für die Zukunft. Und deswegen ist dieser Medizinshop, der läuft, wie gesagt, immer noch nebenbei. Das ist auch immer mal was los. Aber es ist jetzt nicht unser Hauptfokus und auch nicht unsere Hauptarbeit.
Da würden Sie jetzt auch nicht rein investieren in den Bereich?
Nee, also ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil wir für die Zukunft einfach ganz andere Projekte haben und wir uns jetzt einfach anders positionieren. So, und das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, 2005, wenn man das halt ganz groß gemacht hätte und man würde jetzt sagen, wir spezialisieren uns ganz stark darauf, dann hätte das mehr werden können. Aber halt, ich glaube, es ist nichts geworden, dass wir noch mehr Energie reingesteckt haben, weil es einfach nicht unser hundertprozentiger Fokus ist. Ja, schon damals und auch heute. Und deswegen ist das für uns vollkommen okay, wenn er sozusagen mitläuft, aber nicht unser Fokus ist.
Gleichwohl sind Sie ja den digitalen Medien gegenüber nicht abgeneigt, eher sehr aufgeschlossen. Sie sind jetzt auch seit rund einem Jahr bei LinkedIn aktiv und ja, berichten da aus Ihrem Unternehmen, was Sie bewegt, von Messen, von der Unternehmensübergabe. Ja. Was hat Sie dazu bewogen?
Also ich habe das schon immer mal ein bisschen beobachtet und habe dann jetzt gesehen, es ist ein Jahr her, dass ich den ersten Beitrag gepostet habe. Habe dann jetzt heute den ein Jahr Jubiläumspost gemacht. Ja, was hat mich dazu bewogen? Ich wollte einfach mich vernetzen auch. Und das ist ja auch der Hauptgedanke von LinkedIn. Und ich wollte berichten über, sag ich mal, das, was ich erlebe und halt vielleicht mich mit anderen auseinandersetzen, die Ähnliches erleben. Und das ist, glaube ich, halt das ganz, ganz Entscheidende. Und ich dachte einfach mal, komm, ich mache das jetzt. Also ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich mache das jetzt einfach mal.
Einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren, genau. Und das, was ich jetzt eigentlich so als Fazit sagen kann nach einem Jahr, ist halt, mir hat das extrem viel gebracht. Mir hat das persönlich viel gebracht, weil ich mich extrem viel mit Personen austauschen konnte. Und es sind auch einfach ganz, ganz viele Sachen entstanden. Also zum Beispiel jetzt hier unser Gespräch hätte sich wahrscheinlich nie entwickelt, wenn wir nicht über LinkedIn wir uns irgendwie kennengelernt hätten oder so.
Genau, nee, hat mich ja auch irgendwie angesprochen und fasziniert, wie aktiv Sie da sind und was Sie da treiben, dachte ich, den Mann muss ich jetzt doch einfach mal fragen, was er da im Kiel für Pläne hat und vorhat.
Ja, und deswegen ist eigentlich auch wieder diese eine Messe in Köln halt so super gewesen, weil man da halt die ganzen Leute, die man halt digital kennt, dass man die dann halt wirklich dann einmal persönlich kennenlernt. Und deswegen ist das irgendwie, das hat sich absolut ausgezahlt, ja. Und einfach eine schöne Sache, auch wirklich halt viele Leute kennenzulernen und, ja, und einfach auch da zu sein. Und für mich war natürlich auch wichtig, mein Vater, wie gesagt, der ist in der Branche seit 35 Jahren tätig und viele kennen halt ihn dann so. Und ich wollte halt auch sagen, hier, mich gibt's auch sozusagen. Und halt, ich bin halt nicht der jetzt wirklich auch nur in seinem Schatten stehen möchte, sondern ich möchte halt auch da sein und sagen, das ist meine Vision, das, was mein Vater gemacht hat, das nehme ich alles mit an Erfahrung für meine Vision und das ist sozusagen den Weg, den ich gehen möchte. So, und das möchte ich da publizieren. Ich möchte ein bisschen mit auf diese Reise nehmen in Richtung Unternehmensnachfolge und was mich halt auch einfach dabei bewegt. Und am Ende des Tages ist es ja ein großes Tagebuch, so muss man eigentlich sagen. Und ich lerne extrem von anderen Tagebüchern. Und deswegen finde ich es nur fair, wenn ich sozusagen auch ein bisschen meinen Senf dazugebe. Ja, da ist noch einiges geplant auf jeden Fall. Also das war nicht nur ein Jahresding, sondern ich habe auf jeden Fall Lust, noch viel, viel mehr zu machen und dass da noch viel, viel mehr entsteht.
Also muss ich jetzt mal fragen, planen Sie dann, was Sie posten oder kommt das eher so aus dem Bauch heraus, wie es gerade sich gut anfühlt?
Das ist so 50-50. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich so am Anfang des Monats oder halt in der Woche vor dem Start des Monats nehme ich mir meinen Kalender und trage dann sozusagen ein, was ich halt wann posten würde. So, und dann ist es eigentlich halt wirklich immer so, dass ich einen Tag vor dem Post, das mache ich dann immer dienstags und donnerstags sind die Posts und montags und mittwochs, da schreibe ich dann die Post. Welche Themen das wirklich sind, das ist meistens einfach Bauchsache, was mich bewegt und was halt passiert. Das ist meistens am Dienstag so. Das ist so das, was manchmal auch privat ist, was halt einfach mein Leben, sag ich mal, momentan halt angeht, was ich teilen möchte. Und dann halt am Donnerstag ist meistens ein Konzept dahinter. Also zum Beispiel habe ich die letzten 4 Donnerstage habe ich viel über 3D-Druck gesprochen, welche Software benutzen wir, welchen Drucker benutzen wir und so weiter. Auch da halt andere Unternehmen mitnehmen auf diese Reise. Dann haben wir ganz lange Zeit, haben wir unsere Filialen vorgestellt am Donnerstag oder halt dann halt unsere Produkte vorgestellt und so, das ist dann halt sozusagen dann der Raum am Donnerstag. Und so bin ich dann halt immer mit 2 Posts in der Woche, wo wir da dann halt aktiv sind und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß, ja.
Sie haben jetzt von dem Netzwerk gesprochen, wer oder mit wem tauschen Sie sich auf LinkedIn dann aus? Sind das dann eher Kollegen aus der Orthopädie-Schuhtechnik, aus der Branche oder sind es viele regionale Unternehmen aus dem Raum Kiel?
Genau eigentlich das, was Sie ansprechen, das sind diese beiden Bereiche. Also wirklich, wenn man sich, man nennt das ja Community, jetzt komme ich wieder mit dem nächsten englischen Wort. Die Community von mir besteht halt aus dem Kieler Bereich, also regional und dem Hamburger Bereich. Leute, die uns, sag ich mal, durch unsere Firma kennen, weil sie sozusagen Kunde sind oder halt vorbeilaufen und da halt Bekanntheit entsteht. Oder halt wirklich die Gesundheitsbranche mit speziell Orthopädie-Technik, Orthopädie-Schuhtechnik. So, und das sind sozusagen wirklich diese beiden Bereiche, die dann zusammenkommen, wo ich dann auch halt wirklich versuche, das mit diesen beiden teiligen Sachen dann halt zu machen. Also halt das Private betrifft jedem, was mich halt bewegt in der Unternehmensnachfolge. Das betrifft beiden Community-Seiten. Und jetzt das am Donnerstag, das versuche ich immer so zu gestalten, dass es auch für den Orthopädie-Schuh-Techniker interessant ist. Welche Technik verwende ich beim 3D-Druck? Das interessiert auch wirklich da jeden in dem Bereich, hoffe ich. Und dann halt natürlich auch jemanden aus Kiel zu zeigen, was macht eigentlich ein Orthopädie-Schuh-Techniker? Und was gehört eigentlich dazu? Welche Werkzeuge gibt es? Und so versuche ich halt mit meinem Content beide Seiten sozusagen zu bewegen.
Ja. Das wird ja immer noch unterschätzt von Menschen, die nicht aus dem Fach kommen, was eigentlich alles dahinter da steckt, hinter der Orthopädie-Technik und hinter der Orthopädie-Schuhtechnik. Und LinkedIn ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für das ganze Fach.
Genau. Und halt auch wirklich, dass das eine systemrelevante Branche ist. So, und das wird manchmal halt so ein bisschen rausgeworfen. Und halt auch das Image ist ja manchmal geschädigt. So, wenn ich jetzt komme mit orthopädischen Maßschuhen, dann wird immer gesagt, oh, die sind klobig. Aber das ist wahrlich nicht mehr so. Und das muss man publizieren und zeigen nach außen, das hat sich gewandelt. So, und das ist halt wirklich das, wo ich dann halt, wie gesagt, auf der beiden Seiten versuche zu kombinieren. Einmal halt zu zeigen, so und so fertigen wir zum Beispiel die orthopädischen Maßschuhe für die Orthopädie-Schuhtechniker. Und dann aber auch dem, sag ich mal, nicht fachtechnischen Follower zu sagen halt, das sind Produkte, die jetzt sozusagen so aussehen. So, und so versuche ich halt wirklich die gesamte Community da mitzunehmen. Was ich aber auch dazu sagen muss, da will ich jetzt nicht große Wellen schlagen, aber das ist ja noch nicht riesig gehalten. Also ich habe da jetzt, ich glaube halt 1600 Follower so, aber es gibt ja noch viel, viel größere, muss man auch sagen. Um ehrlich zu sein, ist mir das auch vollkommen egal, wie viel das sind. Ich habe da einfach, wie gesagt, tolle Austauschsituationen und viele Kontakte und das ist für mich das Wichtigste.
Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ich könnte jetzt noch ewig mit Ihnen sprechen.
Gleichfalls. Also ich finde das auch
der
immer.
Der Podcaster sollte jetzt auch nicht ausufern. Und jetzt habe ich noch, wir haben uns ja im Vorfeld auch 2, 3 Gedanken gemacht, was wir vielleicht mit Ihnen noch ansprechen möchten. Ich möchte vielleicht noch mal ganz auf den Anfang zurückkommen, auch auf Unternehmensnachfolge. Es stecken ja viele Unternehmen der Branche in einer ähnlichen Situation. Jetzt sind die Unternehmen natürlich alle individuell und unterschiedlich, aber gibt es irgendeinen Punkt, den Sie vielleicht ja, einen Tipp, den Sie noch mitgeben könnten oder Aspekte, bei denen Sie sagen, oh, die werden bei einer Unternehmensübergabe tendenziell unterschätzt oder vielleicht auch überschätzt als Herausforderung und Schwierigkeit?
Ja, definitiv. Also es ist ein ganz, ganz sensibles Thema und ich glaube, es ist ganz schwierig, da alleine durchzugehen. Und das ist bei uns in der Branche, merkt man das immer wieder, viele wollen halt, sag ich mal, sie machen das jetzt alleine und sie nehmen sich keine Hilfe dazu und sie gehen mit dem Kopf durch die Wand so. Und das haben wir halt gemerkt, dass da kommt man nicht viel weiter. Also es ist sinnvoll, sich externe Hilfe zu holen und das auch so zu akzeptieren und da dann halt zusammen einen Plan zu schmieden für die Zukunft. So, und das ist super, super sinnvoll. Das ist auch schwierig, halt erstmal so, sag ich mal, zu starten. Aber dann ist es einfach auch wichtig, weil das Thema ist emotional ganz extrem. Also, dass jemand etwas abgibt, was man seit 35, 40 Jahren aufgebaut hat. Sehr, sehr emotional. Und dann wirklich an die Person abgibt, die auch mal ein Säugling war und jetzt halt so ranwächst. Ganz emotionales Thema. Und dann natürlich auch ganz rechtliche Sachen, also ganz schwierig, Erbschaft und so weiter, was halt einfach Themen sind, die man selber als, sag ich mal, als Handwerker nur schwer greifen kann. Und deswegen ist es sinnvoll, sich da Hilfe zu holen an beiden Seiten und dann kommt man auch definitiv ans Ziel. Das ist sozusagen so das Formelle und das Interne, würde ich halt sagen, man muss einfach geduldig sein, auch als Nachfolger, aber trotzdem ganz klar seine Standpunkte aufzeigen. So, und so habe ich das auch versucht halt. Ich habe mir eine Vision gebaut für die Zukunft und das präsentiert. Und dann haben wir geguckt, wie passt es zusammen? Was können wir jetzt umsetzen? Was ist was für die Zukunft? Und wie ist sozusagen der Gedanke dahinter? Und das rate ich halt jedem, sich wirklich ganz klar eine Vision zu bauen, die nicht bis morgen geht, sondern halt wirklich über mehrere Jahre und dann halt an dieses Thema ranrückt. Und es braucht viel Zeit und es braucht viel, dass man miteinander redet. Aber dann findet man definitiv ein Ziel.
Das ist doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
Man unglaublich ist die Zeit schon vorbei.
Ans Ziel.
Ja. Ja, stimmt. Unglaublich, wie schnell die Zeit geht.
Herr Kriwart, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ne? Vielen Dank auch an Danke. Die Zuhörer, die bis jetzt mit uns durchgehalten haben. Ich hoffe, es war kurzweilig und interessant.
Ja. Ja. Ja, vielen Dank auch Ihnen beiden. Ich finde es super klasse, wenn wir in der Gesundheitsbranche so einen Podcast haben. Und ich habe mir das die letzten Folgen angehört. Also auch vielen, vielen Dank von Ihnen. Eine tolle Arbeit. Und ich hoffe, da kommt noch vieles in Zukunft. Und
wir arbeiten dran.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Herzlichen Dank Ihnen. Ne?
Ja, vielen Dank auch von mir und wir hören uns beim nächsten Mal.
Super, bis zum nächsten Mal.